Der kostet schon 15 Euro. Jetzt mache ich Sonderpreis.
So, Robert, willkommen am Fischmarkt.
Einmal den großen Lachs auf 15 sind 30.
Ich hätte mir gedacht, heute zeige ich dir nochmal, wie Vertrieb so richtig funktioniert. Guck mal hier, stell uns mal in den Geiser.
Guck mal hier, meine Apple Watch macht hier permanent Dezibel-Alarm.
Aber hör mal zu, hör mal zu. Komm mir nicht mit Brand. Das, so läuft das. Das ist, so geht Business. Das ist Vertrieb, oder? Komm, wir gehen mal rüber. Dann können wir diesen Eindruck nochmal therapeutisch begleiten. Komm. So, also, jetzt sag du mal. Ist das nicht so, wie man es macht? Ist das nicht, hau den Lukas, pam, noch ein Aal dazu, die Makrele obendrauf, 10 Euro, komm, ich gebe dir noch einen mehr.
Und noch einen. Ja, klar, so funktioniert die Welt.
Läuft doch. Ja. Läuft das nicht so, oder?
Ey, hör auf, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich könnte jetzt spontan 8 Produkte dir nennen, also von Firmen, wo ich sage, die haben echt ein cooles Produkt gehabt, sind aber pleite gegangen. Und ich könnte dir auch 8 Firmen nennen, die haben ein richtiges Scheißprodukt, aber die wachsen ohne Ende, weil die halt den Sales im Griff haben. Ich glaube, die meisten Firmen leben vom Sales und existieren wegen dem Sales. Und es gibt ja immer so diese Floskel, ja, ein Produkt, das so gut ist, dass es sich von alleine empfiehlt. Ja, wer will das nicht? Aber wer hat das schon? Schon Luxus.
Ja, die Frage ist, ich würde dem übrigens fundamental widersprechen, ne? Halt mal meinen Kaffee. Ja.
Ja, komm, geh mal her. Ich halte den Kaffee. Ich muss ja hier lauter sein als die Menge.
Makrele hin, Aal her. Ich widerspreche dem jetzt mal fundamental. Ne? Also das perfekte Produkt gibt es in der Regel nicht, ne? Sondern es ist natürlich irgendwie ein Stück weit in aller Regel austauschbar. Ne? Das kann ja jeder über eine schlichte Suchanfrage auf irgendeiner populären Domain, das kann man ja schnell überprüfen, dass das so ist. Also, die Frage ist aber trotzdem, ne? Wer gewinnt letzten Endes? Gewinnt der ein Produkt versucht zu perfektionieren, daran in der Regel scheitern wird und austauschbare Produkte also in Umlauf bringt, wie Aale Dieter hier, ne? Makrele von Aale Dieter ist garantiert nicht besser als Makrele von...
Aal kriege ich nicht überall.
Als Makrele von
Edeka. Und schon gar nicht von Dieter.
Ja, Fische Schmidt, schönen Gruß nach Eppendorf, ne? Der würde jetzt auch sagen, also meine Makrele ist noch... Also, da reden wir über Vertrieb. Ne? Da ist eine Qualität irgendwann gut genug und dann geht es über Vertrieb. Meine Hypothese wäre, letzten Endes entscheidet Marke nach vorne über das Überleben. Das Vertrieb in Ehren, und Vertrieb ist wichtig und alle machen Sales, auch Apple macht Sales, auch Nike macht Sales. Letzten Endes gewinnen die eine Strahlkraft, eine Anzugskraft über ihre Marke etablieren. Ein Nike ist vor allen Dingen eine Marke, mit der man sich gerne assoziiert. Ein Apple ist eine Marke, in die Läden geht man, auf die Webseite geht man kauft die Produkte, man steht an, man zieht sich die Keynotes rein alle paar Monate. Es ist die Strahlkraft der Marke, die letzten Endes das Überleben sichert. Kein Mensch, kein Händler, kein Hersteller wird auf Dauer überleben, wenn er den Großteil seines Traffics kaufen muss, weil keine Sau seine URL eintippt, seine App runterlädt, seinen Laden betritt. Das wird halt nicht funktionieren. Traffickosten, Erschließungskosten werden immer teurer und Marke ist ja letzten Endes der einzige Weg raus aus der Falle, oder nicht?
Aber guck mal, sind wir doch hier genau richtig am Fischmarkt, weil ich kaufe doch den Aal nicht, weil ich einen Aal will, sondern ich kaufe den Aal wegen Dieter. Ne? Und der Aal von Dieter, der schmeckt halt besser, weil es halt von Dieter ist. Ne?
Aber dann also ist Aale Dieter eine Brand, das ist das Nike-Beispiel, dann ist der Aal sekundär.
Ja, würde ich so sagen mal.
Ja, okay, aber das ist ja ein Beispiel sogar für Brand, dann ist Aale Dieter die Brand und die Makrele ist austauschbar, aber du gehst dahin, weil genau das das Erlebnis ist, was du wolltest.
Also was deine These ja unterstützt, also wenn mir jetzt mal diesen ganzen Influencer-Wahnsinn mir so gebe und was für einen Schrott die teilweise dann verkaufen, da wundert man sich manchmal und dann, es funktioniert halt, weil die halt da wirklich Fans haben, ne, und dann einfach sagen, ne, ich kaufe das, weil das ist jetzt von Dörte irgendwas oder von Hans Dieter, der die geilsten Steuersparmodelle mir auf YouTube rüberfaxt. Keine Ahnung, ne? Also es funktioniert ja heute eigentlich schon herausragend gut, weil mein erstes Argument, ich habe, als du es gerade angeteasert, dachte ich mir, ja, Nike, Apple, das sind immer so erschlagende Beispiele. Von 100.000 Firmen gibt es von dem Kaliber halt vielleicht eine, ne? Und 99.999 sind halt einfach eine 0815-Firma, wie sie halt tausendmal existiert. Deswegen sind diese Beispiele immer schwer zu greifen, aber man merkt es ja immer mehr, wie es schon auch im Kleinen funktionieren kann, ne? In irgendwelchen Nischenthemen, selbst wenn du auf Brettspiele oder sonst irgendwelche Themen hast, ne, da gibt es immer irgendwie zwei, drei Koryphäen, die in dieser Szene wie eine Marke funktionieren und auch so verstanden. Also man kann es im Kleinen mittlerweile auch schon schaffen. Nur ich glaube halt, dieses grundsätzliche Verständnis dafür, das ist schon echt gering ausgeprägt. Und ich glaube, je mehr BWLer oben in den Management-Etagen sind, umso weniger wirst du das halt haben, weil am Ende des Abends, wer ist denn Marke getrieben, so vom Typus her? Das sind tendenziell eher Produktleute, vielleicht tendenziell auch so ein bisschen eher Ingenieure, die wissen über den Wert, was ich da konstruiere, kann ich Begehrlichkeit wecken. Sie würden zwar vielleicht nie Marken nehmen, weil das natürlich so handfeste Typen sind und dann schon sehr von, ja, oder Ingenieurs oder Software getrieben daherkommen, aber im Kern tun die ja eigentlich eine Marke an sich aufbauen, ein tolles Produkterlebnis, ne? Aber die BWLer, ne, die kommen ja hauptsächlich über KPIs, Management, Excel, PowerPoint-Folien und Pipapo, und denen fehlt jetzt oftmals für das Kreative oder das Künstlerische, was halt eine Marke ist, ne? Nicht der Sinn, das wird dann lapidar gemacht, ja, Bildchen zaubern kann jeder, ja, aber wie PowerPoint-Folien können nur aus wahnsinnig hochintelligente Leute? Ne? Also was ist so die Gegenbotschaft? Ne? Das soll mir mal einer erklären. Ne? Also, es fehlt da der Sinn, weil natürlich eine Marke A zu etablieren und hochzuziehen viel, viel schwieriger ist, weil es viel weniger messbar ist, vor allem zum Start, und ist nicht immer astrein zuordnbar. Da ist natürlich Google-Anzeige für Clickbait zu 20 Cent der Klick versus Conversion hinten 3,5% viel, viel angenehmer, weil viel klarer, transparenter und managebar ist, ne? Und ich glaube, da liegt so ein Übel oder eine Ursache, warum ist das vielleicht nicht mehr im Fokus in klassischen Vorstandsetagen, weil man wundert sich ja manchmal, wie wenig eigentlich mit dem eigenen Markennamen eigentlich, naja, wie drauf geachtet wird teilweise, ne?
Ja, absolut. Und das ist bei Händlern natürlich, würde man sagen, ein naheliegendes Problem, aber natürlich ein umso schwerwiegenderes, weil in typischen Handelsorganisationen eigentlich gar keine oder sehr wenige Menschen arbeiten, die diese, ich sag mal, Antennen für solche Themen haben. Die wenigsten Händler würden ja von sich als Brand reden, sondern das sind im Grunde Effizienzmaschinen, die haben einen guten Einkauf, die machen Vertrieb, ne, die Conversion-Optimierung und solche Themen. Die sehen sich eigentlich, natürlich haben die ein Logo und Corporate Design und Corporate Image Guidelines, klar, aber die verstehen sich die verstehen sich nicht als Marke, und die schaffen es natürlich auch gar nicht, sozusagen sich selber als Marke ans Wirken zu bekommen. Ne? Das ist eigentlich nur ein Logo auf einer Vertriebsmaschine. So, aber selbst Hersteller, also selbst Marken, sind ja zum Teil davon denkbar weit entfernt, ne? Weil sie mittlerweile dann auch in so einem BWL-Zirkus irgendwie rumspringen und versuchen den ganzen Tag letzten Endes Effizienzmaßnahmen zu implementieren. Mhm. Und man aber diese Achillesferse oder diesen neuralgischen Wirkungsraum, Markenkern, Markenstärke, das geht verloren. Ne? Und es gibt nun mal leider Nachschub-Einkauf mal außen vor. Ne? Aber in aller Regel ist jeder Einkauf ein Stück weit durch das Thema Marke und Markenwirkung beeinflusst. Also jeder Nicht-Nachschub-Einkauf. Wobei selbst der Nachschub-Einkauf, ne? Du magst deine Milch. Es ist nicht nur Geschmack, ne? Aber nehmen das mal raus. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber das Thema, ich kaufe mir ein paar Sneaker, ich kaufe mir eine Bluse, ein Hemd, eine Jacke, ich kaufe mir ein Telefon, ich kaufe mir einen Rechner. Das sind alles Dinge, die werden hochgradig durch das Thema Branding beeinflusst, weil ich will mit diesem Kauf etwas sagen. Ich ziehe ein Nike-Produkt an, weil ich, und das ist gar kein bewusster Vorgang, weil Nike für mich im Kopf, keine Ahnung, für Performance steht. Und die anderen kaufen Under Armour, weil Under Armour irgendwie der Underdog ist. Das ist die, keine Ahnung, die Marke des Non-Establishments. Keine Ahnung, ja? So, und diese Assoziationen, die die Menschen im Kopf haben, das ist ja das, was die Marke ausmacht. Das sind die Assoziationen, die die Menschen mit dieser Brand haben. Und die entscheiden nun einmal über den Großteil aller Käufe. Das heißt, wenn ich das nicht auf dem Zettel habe, da muss ich nicht über Conversion-Optimierung nachdenken, dann fehlt es mir vorne schon am Trichter, weil ich immer, immer wieder über Vertrieb, Voucher, Performance-Traffic, wie auch immer, ich muss immer wieder Leute im Grunde zu mir zwingen oder zumindest mit, ich sag mal, ja, mit Mechaniken, mit Taktiken arbeiten, denn organisch kommt keiner. Wer unter 50% organischen Traffic hat, ist keine Marke.
Ja. Aber es ist natürlich schon, da kommen ganz schnell ganz ätzende Allokationsdiskussionen auf, weil eins ist ja klar, Marke ist ja nicht nur ein cooles Logo, was ich wahrscheinlich bei einer geilen Agentur sogar mir designen lassen könnte, ein netter Imagefilm und so weiter und so fort. Ja, das ist von Produkterlebnis bis hin zu Geschäftsmodell und es ist das Abwägen einer jeden Initiative, zahlt es auf meine Marke ein oder nicht oder schadet ihr es oder nicht? Also wirklich jede Entscheidung wird darauf basierend getroffen. Also es gibt ja nicht wirklich viele absolute markengetriebene Firmen. Es sind nicht so viele. Und wer schon mal mit einer zusammengearbeitet hat, weiß auch, das bringt nicht so sonderlich viel Spaß. Ne? Also jetzt so, wir sind ja Berater und Dienstleister, weil da kommen so harte Filter. Du kannst 10 geile Ideen haben und alle hätten ein Riesenpotenzial, aber wenn es halt nicht auf die Marke einzahlt, wird es nicht gemacht. Ne? Und das sind schon harte Entscheidungen, die du da triffst. Also du musst viel öfters Nein als Ja sagen.
Ja, aber Brand ist halt, ja, Brand ist eine Fabric, ist im Grunde Zellstoff, der bei allem drüber liegt und ist keine Abteilung, die irgendwie Kampagnen bastelt.
Nee, ist keine Abteilung. Ein Tool, um Managemententscheidungen zu treffen.
Ja, ist auch nicht mal ein Tool. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also ich würde noch weitergehen, es ist kein Tool, sondern
Brand. Oder eine Grundlage oder DNA, Entscheidungen zu treffen. Ne?
Es ist sozusagen das Lebensorgan, es ist die Fabrik, das Rückgrat, es ist letzten Endes der Nukleus von all dem, was da dann passiert an der Peripherie. Und wenn ich irgendwas mache, dann muss das natürlich, das sind alles Schnitte in einen großen Block Holz, aber der Block in der Mitte, der Holz, aus dem die Schnitte kommen, der muss halt sozusagen, der ist diese Brand. Und das klingt, wenn ich das sage, natürlich sitzen da jetzt die BWLer und sagen, was für ein esoterisches Gequatsche. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Ich bin weit entfernt von Esoterik. Ich bin ja selber jetzt auch nicht hier der Brand-Onkel. Was ich sage ist, wer betriebswirtschaftlich erfolgreich wirtschaften will, der wird um das Thema Bedeutung und damit Brand, der wird da nicht drum rumkommen. Ne? Ich meine, hab ich dir mal erzählt, ne? Es gab ja diese Emma, also Duke University hat eine Untersuchung gemacht. Kann man googeln. Ne? Und die haben im MRT Hirnaktivität gemessen und haben Menschen, die haben Menschen Werbung gezeigt von Apple. Und im MRT war zu sehen, dass die Reaktion im Hirn die gleiche ist, die man hat, wenn man eine positive Nachricht im Rahmen der eigenen Familie zur Kenntnis nimmt. Also hochpositiv aktivierte Hirnareale, wenn man eine positive Nachricht von Apple sieht. Das heißt, ja, auf der emotionalen, auf der psychologischen Ebene hat es Apple über all die Jahre geschafft, sich quasi als Freund in die Köpfe hinein zu bewegen. Und dann haben sie in diesem Versuch weiter, haben sie das mit Samsung probiert und haben Samsung-Kunden Samsung-Nachrichten gezeigt. Da gab es keine Aktivität im Hirn. Das heißt, Samsung-Leuten ist es völlig Pumpe, haben keine Assoziation, keine emotionale Bindung zu Samsung. Was bei Samsung-Nutzern passiert ist, wenn eine negative Nachricht zu Apple gezeigt wurde, dann hatten die eine positive Hirnreaktion. Soll sagen, der einzige Grund, warum Leute ein Samsung-Handy haben, ist, weil sie Apple hassen. So, und das zeigt, wie stark es sozusagen im positiven Sinne gelingen kann, so eine Assoziation, eine emotionale Beziehung bei Leuten zu etablieren. Und das ist keine Kampagne, die man mal macht, sondern das ist eine konsequente, über Jahrzehnte angelegte Arbeit. Das ist Gartenarbeit und nicht einmal mal ein Feuerwerk zünden. Und das ist nichts Esoterisches, sondern es führt dazu, dass die produktivsten Retail-Stores haben, dass die eine Riesenmarge haben, dass die natürlich auch einen Börsenkurs hinlegen wie kein anderer. Das sind alles natürlich sozusagen dann Resultate aus diesem im Kern guten, aus der eigenen Positionierung und dieser Markenpflege. Und das ist Nike und Adidas und all die Kaufentscheidungen, die wir jeden Tag treffen, die machen das in ähnlicher Form ja auch.
Wobei Adidas, ne, da kann man auch sehen, wie schnell man sowas runterwirtschaften kann. Ne? Da muss man jetzt rückblickend sagen, dass der Kasperreit, ne, hast du jetzt Kasperreit,
glaube ich,
ne, ja. Auf jeden Fall, der, ne, bitte?
Ja. Der alte CEO, ja. Der Vorgänger
vom aktuellen. Genau. Ja, genau. Er wäre mal lieber bei den Waschpulvern geblieben. Ne? Der hat im Grunde Adidas wie eine Waschpulverfirma geleitet, gehandelt und rein KPI gesteuert,
richtig,
geführt und hat dann jegliche Kreativität zum Erliegen gebracht. Und heute ist Adidas einfach nur furztrocken, stinkt langweilig, hat Produkte, die keine Sau will und die liegen alle auf Halde. Ne? Also du kannst es auch ganz, ganz schnell runterwirtschaften.
Ja, ne? genau. Das ist auch ein flüchtiges Gut und Bedeutung und Relevanz bei... Ja, Bedeutung und Relevanz bei Kunden ist auch wieder weg, wenn du das nachhaltig nicht lieferst. Und das sind natürlich Lifestyle-Marken, die kulturell relevant sein müssen. Wenn du die Kultur rausnimmst, weil du nur noch Excel optimierst und irgendwie Finanzspiele da versuchst zu priorisieren, dann bist du auch sehr schnell wieder runter von der Agenda. Deswegen hat man Lebenszyklen bei Marken, die in aller Regel endlich sind. Also da ist natürlich Apple jetzt ein Outlier, ne?
Ja. Aber es ist schon, man muss schon echt überlegen, wen spreche ich denn wirklich an? Wer ist so meine Zielgruppe? Ich kann mich noch an eine Modemarke erinnern, mit denen wir mal zusammengearbeitet hatten, so im Mittelsegment. Und da hat man dann auch versucht, auf Marke zu machen und hat da allerlei Imagefilme und was weiß ich alles, eine Inszenierung gemacht hat. Und dann sind zwei Effekte entstanden. Erstens, die eigene Zielgruppe hat es nicht gepeilt, war völlig irritiert. Und das Zweite war, dass deren Zielgruppe zum Beispiel super Berührungsängste mit Modetrends hatte. Na, also das ist ja schon, schon super dankbar.
Treppenwitz.
Ne? Treppenwitz. Ne? Also du hast mehr oder weniger so ein bisschen als Zielgruppe, ich jetzt mal böse, Durchschnittsdeutscher, die nicht sich so viel aus Mode macht, aber halt Klamotten kauft und damit man halt nicht nackt rumrennt. Und dann kaufe ich mal ein bisschen die Marke, weil von den die habe ich schon mal auf dem Flughafen gesehen, weißt du, irgendwie so ein bisschen so. Und so was macht jetzt natürlich so eine Firma und sagt so, ey, wir wollen eine Marke werden, wir wollen irgendwie Differenzierung, aber wenn du da irgendwie so spezifisch eine Zielgruppe hast, ne, also man muss aufpassen, Marke heißt für mich nicht automatisch immer nur ausschließlich Premium, mega geiles Produkt und ne, MRT-Reaktion, so wie du es beschrieben hast, sondern ich glaube, eine Marke muss... kann auch total langweilig und spießig sein, aber da musst du dieses langweilig und spießige halt voll inszenieren und total glaubwürdig rüberbringen und authentisch sein und genau deine langweilige und spießige Zielgruppe so erreichen, dass die sich wohlfühlen. Ne? Und das heißt manchmal auch, dass ich mich von Dingen trennen muss, obwohl sie in meiner Branche Usus sind, wie zum Beispiel, ich bin jetzt hier Hipster-Fashion-Marke, aber eigentlich habe ich hier den spießigen ITler mit Hemd in der Hose und Gürtel und an der Seite sein Handy kleben, ne? Also exakt zu wissen, wen spreche ich hier eigentlich an, was emotionalisiert denn solche Leute, das rauszufinden, das ist halt Kernkompetenz. Ja. Und nur weil dann andere finde ich jetzt aber nicht so geil, dann kann ich trotzdem eine richtig gute Marke sein.
Ja, nee, also das wäre auch ein Riesenmissverständnis. Ne? Marke hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich irgendwie im Preissegment oder im Premium- oder Luxussegment unterwegs bin.
Genau, Marke, das muss man klarstellen.
Ja, genau, das ist absolut richtig und auch wichtig. Ne? Und das Thema ist natürlich Bedeutung für das Kundensegment, das ich da irgendwie adressieren möchte. Und das Kundensegment, was ich adressieren möchte, was da Bedeutung hat, variiert natürlich, ne? Nach Segment, Preislage etc. Aber am Ende des Tages, ne, wenn du vor einer großen Wand mit weißen T-Shirts stehst, von mir aus in deinem lokalen Pek und Kloppenburg, ja, welcher Parameter entscheidet, welches dieser weißen T-Shirts du nimmst? Preis ist sicherlich ein Aspekt, aber wenn die alles gleiche kosten, ist es Marke. Das heißt, das, was dann assoziiert, das, was in deinem Kopf passiert, die Assoziation mit einem Logo, mit einer Brand, das ist das, was die Kaufentscheidung letzten Endes ausmacht und beeinflusst. Mhm. Und deswegen kann man sich, egal auf welchem Segment man jetzt unterwegs sein will, man kann sich aus meiner Sicht nicht den Luxus erlauben zu sagen, ich bin ja keine Marke, ich bin ja nur Händler, deswegen habe ich damit nichts zu tun. Erster Trugschluss. Und selbst als Marke muss ich mir schon Mühe machen, die Frage zu beantworten, okay, was ist denn jetzt belohnend für dieses Kundensegment und mein Business, in dem ich hier bin? Das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Nur das Ding rauszuschälen und auch konsistent über alle Touchpoints und Berührungen, diese Konsistenz, damit aus dieser Persönlichkeit, die ich dann darstelle, die ich bin, und möglichst authentisch ja auch bin, diese Persönlichkeit baut die Beziehung zur Kundin im Kopf auf. Und das ist diese Assoziation, die ich will. Und wenn ich da schizophren bin und wenn ich jeder Mode hinterherlaufe und jeden Kanal glaube, bedienen zu müssen, ne, und das hat alles mit dem Kern nichts zu tun und die Webseite...
Oder alle wollen die gleiche Zielgruppe bedienen, ne?
Ja, aber wie oft guckst du drauf, gerade die großen Händler machen alles, was es gibt, sind auf jedem neuen Ding, weil jeder muss alles irgendwie zeigen, jede Abteilung muss zeigen, dass sie den neuesten Shit am Start hat. Und das hat alles nichts mit der Kernproposition zu tun. Das ist alles Lipstick on a Pig. Du kommst auf die Webseite, ist Elend. Es ist alles irgendwie schizophren. Nur das ist das Gegenteil von Brand. Ne? Und sich da zu konzentrieren, weniger zu machen und dafür konsistent ein Erlebnis, eine Persönlichkeit aufzubauen, die positiv konnotiert und belohnt, das ist ein Riesenhebel, der auch in der BWL-Logik einen Riesen-Return hat. Nicht so einfach zu modellieren wie eine Conversion-Optimierung.
Ja, und vor allem nicht sofort. Ne? Deswegen haben die meisten nicht so Bock. Ne? Ich stecke 10 Euro in die Anzeige rein, um eine Bestellung zu machen. Effekt instant da. Oder ich stecke jetzt 10 Euro in meine Marke rein, aber Impact kommt so wann zurück, weiß keine Sau.
Brand ist zeitversetzter Umsatz. Die Frage ist, wie lang ist dieser Zeitraum? Aber weniger Sales, mehr Brand ist auf jeden Fall aus meiner Sicht etwas, mit dem man sich dringend beschäftigen sollte. Denn nach vorne wird es immer, immer teurer, nicht organischen Traffic, nicht organische Kunden zuzuführen. Das wird sich keiner leisten können. Aus meiner Sicht hat Ale Dieter insofern hier einen guten Job gemacht, weil wir kaufen hier die Makrele, obwohl es sie eigentlich auch bei Fische Schmidt gibt, weil er die Brand ist. Also von daher, komm, ab zur Makrele, komm.
Der kostet schon 15 Euro. Jetzt mache ich einen Sonderpreis. Einmal den großen Lecks auf 15 sind 30, beides 20 Euro, das kriegst du. Da hat man alles vom Feind. So, hier habe ich